2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwoch, der 4. November 2020. Mein Name ist Michael und ihr hört wenige Minuten nach 19.10 Uhr den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den Karlsruher SC, das am kommenden Sonntag angepfiffen wird. Ich habe mir heute einen speziellen Gast eingeladen, der nicht nur schon hier im VDS-NDS-Format als Gesprächspartner aufgetreten ist, sondern auch in unserer Monatssendung, ich glaube sogar zweimal. Aber in der einen, in der Nummer 50, das ist mein All-Time-Favorit aller Monatssendungstitel. Darauf gehen wir gleich vielleicht nochmal ein gleich. Er hat eine lange KSC, aber auch eine ganz lange St. Pauli-Historie. Ich darf heute recht herzlich Jörn Kreuzer begrüßen. Moin, Jörn.
Moin, Michael.
Jörn, erinnerst du dich noch an den Titel der Monatssendung? Das war Nummer 50. Ich weiß, du warst zweimal da. Aber Nummer 50, weißt du noch, wie der Titel war?
Den mag ich auch, weil ich den Millern-Ton durchaus auch regelmäßig höre. Das müsste sein, kniet nieder, ihr Bauern, St. Pauli ist zu Gast oder so?
Ja, einfach nur kniet nieder, ihr Bauern, Schach beim FC St. Pauli. Und da wird natürlich ganz klar gespielt mit gewissen Liedgut, den wir jetzt nicht unbedingt anhängen, aber das passt hier einfach zu gut, weil du auch in der Schachabteilung des FCSP lange Jahre aktiv bist oder auch immer noch aktiv bist. Und da kommen wir eigentlich schon dazu, dass du dich bitte mal einmal unseren HörerInnen vorstellst. Wer bist du, was machst du und warum diese KSC und St. Pauli-Historie?
Ja, also mein Name ist Jörn. Ich bin schon seit über 20 Jahren erstmal KSC-Fan, also klassische Fanbiografie. Mit Valencia ging es los, mehr oder weniger bei mir, als ich klein war. Und es hat mich dann nie wieder losgelassen. Und ab 1998 bin ich dann regelmäßig in den Wildpark gefahren, hatte eine Dauerkarte seit 2000. Aber das Studium hat mich dann nach Hamburg getrieben und ich war schon immer interessiert an Fußball, kulturellen Dingen und deshalb war dann an der Uni ein Praktikum ausgeschrieben vom FC St. Pauli zum 100-jährigen Vereinsjubiläum und das war quasi mein Einstieg in den FC St. Pauli. Da habe ich Michael Pahl und Christoph Nagel, die heute ja im Museumsverein ganz engagiert sind, habe ich da unterstützt als Praktikant. Die waren damals auch Chefredakteure der Viva und die hatten mich dann gefragt 2009, ob ich da mitschreiben will. Und ja, so ging es dann los, mein Einstieg ins Medienteam des FC St. Pauli, was ich jetzt bis zum Schluss, bis vor kurzem eigentlich, bis letzte Woche so wiedergespiegelt hat, dass ich am Ende quasi Social Media verantwortet habe beim Verein. Und jetzt aber aufgrund vor allem familiärer Geschichten eine neue Stelle angetreten habe. Aber die Zeit beim FC St. Pauli will ich nicht missen und ich werde, wie du es schon gesagt hast, weiterhin Schachspieler des FC St. Pauli bleiben. Da sind noch einige Schlachten auf dem Brett zu schlagen, sage ich mal. Und ich freue mich aber jetzt auch darauf, einfach wieder Fußballfan zu sein. Das kam die letzten Jahre vielleicht so ein bisschen zu kurz.
Klar, kann ich auch verstehen. Wenn man beruflich involviert ist, fällt es auch immer ein bisschen schwierig, da irgendwie den nötigen Abstand zu haben wahrscheinlich und nur Fan zu sein. Wo du es gerade sagst, ich weiß, dass ihr immer Schach in der Domschenke trainiert habt. Einen Laden, den ich durchaus in normalen Zeiten auch gerne besuche. Ich kann mir vorstellen, Schach ist jetzt vielleicht doch ein Spiel, was man ganz gut über Distanz spielen kann, sicherlich. Ne?
Naja, genau, also eigentlich im Clubheim, aber die Domschenke ist quasi unser zweites Zuhause und ich bin da quasi gerade der gegenseitigen Meinung, also was quasi in jedem Bereich, wie in jedem Bereich des Lebens war es tatsächlich so, dass wir Turniere digital gespielt haben, wo unter anderem beispielsweise Mats Möller-Daly auch teilgenommen hat als Schachspieler bei unseren Turnieren. Das fand ich immer sehr schön.
Ich las davon und sah auch mal ein Bild, glaube ich.
Aber ich finde es persönlich vis-à-vis, finde ich Schach, das mag erstmal komisch klingen, durchaus ein Hochrisikosport in Anführungszeichen, weil es meiner Meinung nach ist sehr schwer, Abstände zu halten. Man sitzt sich ja vis-à-vis gegenüber am Brett, man atmet sich 4 Stunden an. Und da bin ich mal gespannt, welche Lösungen der Hamburger Schachverband noch finden will, um da einen Spielbetrieb wieder möglich zu machen. Weil man ja eigentlich im Normalfall mit 8 Personen, also eine Mannschaft besteht aus 8 Leuten, sprich 16 Leuten in einem Raum sitzt und das bis zu 5 Stunden. Da müsste man sich dann schon überlegen, ob man irgendwie ein Lüftungskonzept macht oder nur der Spieler, der gerade zieht, darf ans Brett oder so, keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie da eine Lösung finden, weil es ist gerade keine schöne Situation.
Okay. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass man das aber ganz gut digital abbilden kann, oder irre ich da? Ist da irgendwie die Schummelgefahr zu groß oder wie ist das?
Ja, also digital kann man das sehr gut abbilden. Da gibt es dann verschiedene, da gibt es wie gesagt verschiedene Plattformen, wo man das spielen kann. Wir als Schachabteilung nutzen vor allem Lead Chess, heißt das. Und da kann man dann auch Chaträume machen und so weiter und so fort. Mhm. Aber Wettkämpfe ist, glaube ich, schwer. Und das ist tatsächlich auch sehr betrugsanfällig. Und da gab es jetzt in den letzten Monaten diverse Skandale. Also Großmeisterinnen, die irgendwie Gegner aufs Übelste beleidigen, wo dann irgendwie rauskam, dass der Account gehackt war und so weiter und so fort.
Okay.
Ja, also das ist, ja, also ist ein Weg und macht auch allen Spaß. Aber ich glaube, am schönsten ist es, im Clubheim zu sitzen mit Bier und dann da mit den Leuten zu daddeln.
Kann ich auch verstehen. Okay, ja, Schach. Kommen wir noch mal ganz kurz, weil mich das natürlich auch so ein bisschen oder uns hier so bewegt. So, du warst im Medienteam bei St. Pauli, also im Social-Media-Team hast du auch Live-Berichterstattung von den Spielen gemacht und natürlich die Berichterstattung unter der Woche und so weiter. Und ich persönlich habe mir halt so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, also möglichst wenig in Kommentarspalten in Social-Media zu lesen, weil das sehr unglücklich macht, finde ich. Und ich weiß auch, wie das zum Teil halt bei St. Pauli abgeht in den Kommentarspalten. Wie viel Alkohol braucht man abends nach so einem Tag, wenn man da unterwegs war?
Jürgen. Das ist eine gute Frage. Kommt halt immer drauf an, wann für dich der Tag endet, weil das ist ja gerade auch die Krux bei Social Media. Oftmals waren meine Tage nicht um 18 Uhr zu Ende, sondern wenn irgendwas besonders Intensives irgendwie gepostet wurde oder es halt krasse Reaktionen hervorgerufen hatte, musste man natürlich immer wieder gucken, reingucken in die Spalten, ob es nicht aus dem Ruder läuft. Aber ich sag's mal so, mit den Jahren habe ich mir ein dickes Fell angelegt, man darf es nicht zu persönlich nehmen. Und was ich auch immer wieder sagen muss oder was mir auch immer wieder aufgefallen ist, gerade bei Facebook hatte FC St. Pauli eine extrem starke Community, also die sich sehr oft selbst regelt. Also wenn es quasi um Nazi-Trolle oder so geht, dann kann man sich echt auf die Fans verlassen. Das habe ich bei anderen Vereinen oder bei anderen Institutionen auch schon ganz anders erlebt. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Und mir hat zum Beispiel immer extrem Spaß gemacht, auf Twitter mit den Usern zu interagieren, sei es der Millerton, der Fanladen und so weiter. Also da habe ich immer versucht, quasi mehr oder weniger das Gespräch zu suchen, soweit es eben ging, weil Community Management war quasi auch nur ein kleiner Teil der Aufgabe, die man hatte. Und leider meistens kam es ein bisschen zu kurz.
Klar, und er hat ja auch über die Jahre zugenommen wahrscheinlich die Interaktion. Also das ist ja wahrscheinlich, kommt auf den Kanal wahrscheinlich drauf an, noch immer nicht gesättigt wahrscheinlich. Also wenn ihr jetzt wahrscheinlich bei auch noch vielleicht einen vierten Kanal mit TikTok mit dazu nehmen würdet. Nicht ihr, aber die St. Pauli Medienabteilung, du bist ja nicht mehr dabei. Das ist das sozusagen bindet ja überall Kapazitäten ordentlich, ne? Und hat ja in den Jahren auch zugenommen.
Ja, total. Ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, der Stand, bei dem ich jetzt den Verein verlassen habe, im Vergleich zu dem, als ich 2013 dann, als ich quasi so behelfsmäßig eingestiegen bin im Februar, für Facebook und für Heimspiele, war es halt tatsächlich so, dass wir auf Facebook beispielsweise 2013 gar nicht so den richtigen Plan hatten. Das war aber eigentlich auch, oder so ein Redaktionsplan, das war aber damals auch überhaupt noch nicht notwendig, weil Facebook mehr oder weniger der einzige Kanal ist. Da hast du zum Spiel mal ein bisschen was getwittert, am Wochenanfang ein Foto vom Training oder so und das war's. Und also das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, dass quasi soziale Medien für Fußballvereine vor 7, 8 Jahren noch gar nicht so die krasse Relevanz hatten. Ja, und dann kam als nächstes Twitter dazu, 2013, 2015, Instagram, das wurde quasi auch noch so gegründet oder mit reingeholt, dass quasi eine damalige Praktikantin von uns meinte, hier, das ist eine neue Plattform, ist total heißer Scheiß, mach das auch mal. Und das hat sie halt so nebenher so ein bisschen verantwortet. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, 5 Jahre später, kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das quasi so losging. Und mittlerweile ohne unseren Redaktionsplan wären wir halt teilweise aufgeschmissen gewesen, weil natürlich auch Sponsoren und andere Partner mittlerweile auch klare Vorstellungen haben von ihrer Repräsentanz in den sozialen Medien und die muss man dann halt eben einpflegen und gucken, wie man die anderen Sachen drumherum baut beispielsweise.
Klar, da konkurriert ja auch jeder mit seinen Themen im Verein oder innerhalb der Profiabteilung auf jeden Fall, was wie dargestellt wird, inklusive Sponsoren und so weiter. Das ist schon, da ist ja auch der Platz nicht unendlich, ne? Also, dass man da so jeden Tag und jede Woche spielen kann, ne?
Ja, genau. Und oder ein Nachteil der sozialen Medien, gerade für einen Verein oder für jede öffentliche Institution, dass wenn es ein neues soziales, interessantes Medium gibt, dann musst du eigentlich in irgendeiner Form mitmachen, sage ich mal. Und da hält quasi dann die Plattform oder das neue soziale Medium gewissermaßen das Stöckchen hin, über das man dann in gewisser Weise halt springen muss, sage ich mal.
Ja.
Also,
okay.
Ja.
Vielen Dank für den Einblick, Jörn. Hat mich, wie gesagt, persönlich auch interessiert, wie das da so war. Und dann erstmal auf jeden Fall schon mal jetzt an dieser Stelle viel, viel Erfolg mit deinen neuen Aufgaben, die du hast. Ich bin gespannt, was man da so bei dir in den privaten sozialen Medien davon erfährt.
Ja.
Kommen wir doch mal direkt, oder kommen wir jetzt zum Sportlichen, der Karlsruher SC. Der Karlsruher SC steht nach dem 6. Spieltag mit 4 Punkten ja auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am letzten Spieltag gab es eine ganz schmerzliche Niederlage mit 3-4 zu Hause gegen Darmstadt in letzter Sekunde durch einen Handelfmeter. Hast du dir den Saisonstart so vorgestellt?
Also, lieber Michael, was ich sagen muss, der Tabellenplatz ist ein Skandal. Er ist eigentlich ein Skandal und der Punktestand ist auch ein Skandal. Weil,
weil Tim hat schon geschrieben, glaube ich, ne? Der euer Expected Goal Wert ist eigentlich viel, viel besser, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau, der ist viel, viel besser und ich sag's mal so, vor Saisonstart habe ich den Saisonstart so nicht erwartet. Also man muss da immer trennen so. Also vom spielerischen Niveau meine ich jetzt her, habe ich den Saisonstart definitiv nicht so erwartet. Dafür gab es viel zu viele Ungereimtheiten oder quasi Unsicherheiten in der Saisonvorbereitung. Oliver Kreuzer, der Sportdirektor, hatte nicht so großen Spielraum. Also der hat zwar Leute geholt, aber das war jetzt auch überschaubar, was er geholt hat, sage ich mal. Dann hatte man zwei Baustellen vorne im Sturm direkt. Das war eben unser Top-Torjäger Hoffmann, der unbedingt weg wollte, der zwei, dreimal vorm Absprung stand.
Habe ich gesehen, der hat letzte Saison 17 Tore gemacht und wurde immer wieder mit Union und zum Schluss auch mit hier dem anderen Verein aus Hamburg in Verbindung.
Genau, und da ging durch die Presse so absurde Konstellationen wie 2 Millionen plus Bobby Wood oder so.
Okay.
Also deshalb war es von dem her so ein bisschen Unruhe drin und ich sag's mal so, wir haben uns ja letztes Jahr nicht unbedingt mit rumbekleckert mit unserer Spielweise und haben aber mit einer unfassbaren Energieleistung am letzten Spieltag gerade so den Klassenerhalt noch geschafft mit dem Sieg in Fürth.
Während Nürnberg gleichzeitig 1-1 gespielt hat.
Und das einzige, ich sag's mal so, das einzige Mittel, das wir lange Zeit hatten, war Ecke oder Freistoß Warnicek und Kopfball Hoffmann. Das hat dem KSC quasi oder uns einen Klassenerhalt beschert am Ende. Von daher waren extrem viel.
Ja? Darf ich mal kurz einhaken bei der Stelle? Ihr wart ja Aufsteiger in der letzten Saison.
Genau.
Ich meine, das ist doch trotzdem Achtungserfolg, wenn man den dann als 15. abschließt, oder die Saison? Oder war die Ambition schon höher gewesen?
Nee, die Ambitionen waren nicht höher. Also das, keine Ahnung, ich für mich persönlich habe immer gesagt, dass wir den Faden verloren haben in Bielefeld, weil ich fand tatsächlich letzte Saison die ganze Hinrunde gar nicht so schlecht. Also da war man auch immer nah dran, beziehungsweise man kann mithalten, wie man so schön sagt. Und dann gehen wir in Bielefeld in Führung durch einen Fehler in der 92. Minute, 2-1, und tatsächlich Bielefeld mit dem Gegenangriff gleich noch aus. Und das war so ein bisschen der Genickbruch, fand ich, ein bisschen danach. Beziehungsweise, man stand zu dem Zeitpunkt immer so ein paar Punkte vor dem Abstiegsplatz und hätte dann einen Riesenschritt gehen können mit Siegen gegen Wien Wiesbaden, die ja am Ende abgestiegen sind, und gegen Greuther Fürth. Und diese beiden Spiele verliert man unmittelbar vor Weihnachten. Und dann ist man eigentlich nie wieder unten rausgekommen. Und dass man dann unten rauskommt, war eigentlich ein Wunder. So. Okay. Also Riesenkraft. Aber ist abgehakt, Haken drin, drunter. Und aber der Christian Eichner, der Trainer, den ich quasi aus Studienzeiten in Karlsruhe noch kenne. Der hat, glaube ich, eine Freundin bei uns im pädagogischen Seminar gehabt.
Der war da wahrscheinlich noch Spieler bei euch.
Genau. Der ist halt eingewechselt gewesen und der gehörte halt quasi zu der Mannschaft, die 2006, 2007 aufgestiegen ist in die Bundesliga, wo wir auch zahlreiche Eingewechsel drin hatten. Und die Mannschaft ist bis heute meine Lieblingsmannschaft so ein bisschen, weil die einfach, das hat einfach gepasst. Also Profis, die sich beweisen wollen und Eigengewächse, die Mischung war toll und man ist souverän aufgestiegen. Und genau, der Eiche, der hat eben vor der Saison gesagt, dass das alles ein bisschen attraktiver werden sollte und so weiter und so fort. Und das muss ich jetzt sagen, das Versprechen haben sie bisher eingelöst. Also ich war richtig baff in Hannover in den ersten, es war erster Spieltag, erste halbe Stunde. Dieses Gegenpressing, das habe ich vom KSC seit Jahren nicht gesehen. Das war richtig gut gegen den Ball und hat Hannover auch vor Probleme gestellt. Die murmeln aber trotzdem das 1-0 rein und das ist dann am Ende war das Bemühen nach vorne da in Hannover, aber nicht die Durchschlagskraft. Und dann ging das Spiel, glaube ich, 2-0 verloren. Und davor schon hatten sie quasi Union Berlin kurz vor der Pokalsensation, da stand es ganz, ganz lange 0-0 und dann durch eine Standardsituation hat Union dann noch das 1-0 gemacht durch Schlotterbeck.
Ja. Das große Leid des 15., der kommt dann halt in den Amateurtopf und kriegt dann halt einen Erstligisten.
Ja, genau, also das hat sich richtig gut an und ich meine, so viel falsch haben wir gegen Union offensichtlich nicht gemacht, weil die ja jetzt auch in der Bundesliga echt eine gute Rolle spielen. Eine überraschend gute, finde ich. Und ja, und das hat sich aber dann so durchgezogen. Ich glaube, das zweite Spiel gegen Bochum. Das hat
ja 0-1 zu Hause. Ne?
Genau, da habe ich mit Tim dazu geschrieben vor einiger Zeit, weil ihm das auch, weil der hat im Millerton vor ein paar Wochen gesagt, oder war es Mike, ich weiß es nicht, dass der KSC Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Da habe ich dann dagegen gepöbelt ein bisschen. Ach, weil gerade das Bochum-Spiel war super krass. Also schön attraktiv nach vorne. Ich glaube, ein Expected Goals-Wert von 3,3 in dem Spiel. 20-6 Torschüsse, 55% Zweikämpfe gewonnen, 54% Ballbesitz. Und wie geht's aus? 0-1.
Da kannst du mal sehen, wie weit das ist mit Tim und seinen Expected Goals Wert. Kannst du nichts von kaufen?
Nee, kann man sich nichts von kaufen. Und dann, ja, tatsächlich Regensburg haben sie sich kämpferisch ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Das war so ein bisschen das schlechteste Spiel, würde ich meinen. Aber ja, unterm Strich muss ich sagen, sie überraschen mich tatsächlich. Sie spielen, und ich glaube, es ist ähnlich wie bei St. Pauli. So geht's mir dieses Jahr mit dem FC St. Pauli auch. Da schlägt ja auch so ein bisschen mein Herz für. Die Mannschaft macht richtig Bock wieder. Gut, St. Pauli hat ein bisschen mehr Punkte, aber wenn der KSC jetzt 10 Punkte hätte, dürfte sich auch niemand beschweren. Die machen richtig Spaß, gucken, dass sie nach hinten dicht sind und tatsächlich das Darmstadt-Spiel ist jetzt so ein bisschen ein Ausreißer mit den 4 Gegentoren und 3 davon halt nach Standards, was besonders bitter ist, aber auch gegen Darmstadt zwischen Minute 30 und Minute 60, sage ich mal, waren wir so klar überlegen und das Spiel muss man viel deutlicher entscheiden. Also da steht es ja 2-1 zur Halbzeit. Und ja, aber gut, am Ende haben wir in die Röhre geschaut, 4 Punkte und die Tabelle lügt ja dann auch irgendwie nicht.
Ja, aber ist ja auch nicht so weit weg vom FC St. Pauli, nur 3 Punkte. Wir haben ja 7. Wenn du immer nur unentschieden spielst, kriegst du halt auch nicht so richtig 4 Punkte aufs Konto. Insofern ist das auch ja da relativ dicht beieinander, das Ganze. Also auch nochmal, um auf die ersten Spiele einzugehen. Ihr habt ja auch in den ersten 4 Spielen kein Tor geschossen. Mir kam das auch so ein bisschen vor, als wenn das so ein bisschen dieser Hoffmann-Geschichte geschuldet ist, weil das ja in den ersten 2-3 Spielen immer noch hin und her ging halt mit ihm. Ne? Ja, war das dann auch, glaube ich, suspendiert oder freigestellt oder wie auch immer, ne?
Ja, genau. Und es ging ja, das meinte ich mit der Unruhe, da bin ich jetzt auch perspektivisch für die Saison, bin ich recht zuversichtlich, dass die Unruhe jetzt da auf ein bisschen raus ist, dass sie sich halt jetzt wieder aufs Wesentliche konzentrieren, weil beim ersten Saisonspiel in Hannover wurde Hoffmann ja nicht eingesetzt, obwohl er hätte spielen können. Der saß dann auf der Bank und die Begründung war dann, die hat der KSC auch offiziell rausgegeben. Der KSC hat quasi kurz davor ein Angebot abgelehnt von Union Berlin und Philipp Hoffmann kam dann vor zum Trainerteam und meinte, er würde sich mental nicht in der Lage spielen, heute aufzulaufen, weil er so enttäuscht ist, dass das Angebot abgelehnt wurde. Haben sie ihn auf die Bank gesetzt, dann gab es eine Aussprache, dann kam er wieder mit einem Angebot vom HSV um die Ecke und ja, das hat sich alles so gezogen. Ja. Mittlerweile hat er das wohl abgehakt, weil er trifft da jetzt auch. Und
hat zweimal am Wochenende getroffen auch, ne?
Genau.
Und hat sich eine ganz einen ganz bösen Schmiss eingefangen, weil es einen Elfmeter gab für Karlsruhe, wo der Gegenspieler ihm so auf gefühlt 1,80 Meter Höhe ja, schön den Stollen
getreten hat. Ja.
gegen den Hals getreten hat. Ja. Irgendwie so. Das sah ziemlich übel aus. Hätte auch rot sein können, meines Erachtens, aber gut.
Ja, aber er ist ja hart im Leben und was man halt genau, was halt schön ist, letztes Jahr war es, was ich schon erwähnte, war es halt immer Warnitzek auf Hoffmann und Tor oder Hoffen auf Tor und da heißt man dieses Jahr deutlich variabler. Jetzt nach den ersten vier Spielen zeigt sich so ein bisschen, dass die Transferpolitik voll aufgeht, also fast alle Leute schlagen ein, finde ich.
Das wäre auch meine Frage jetzt an dich gewesen, halt so. Und sag doch mal so zu den Neuzugängen, was zu denen, die auch spielen, die wichtig sind. Was ist da so bei euch gekommen?
Ich finde halt, im Endeffekt sind alle wichtig. Und das war halt das Ding. Also ich glaube, Olli Kreuzer konnte sich jetzt keinen Neuzugang erlauben, der so ein bisschen aufgebaut werden muss. Ich glaube, hervorzuheben ist die Defensive, die quasi verjüngt wurde deutlich. Mhm. Auf der linken Seite läuft jetzt Philipp Heise auf von Norwich City. Der war letzte Saison, glaube ich, ausgeliehen an Nürnberg.
An Nürnberg, genau.
Und der ist einfach, also der ist eine ganz andere Hausnummer. Der macht die linke Seite vom KSC so gefährlich und so sicher. Also das ist wirklich ein Top-Neuzugang. An dem habe ich persönlich große Freude. Aber auch zentral in der Mitte, der Kobalt, der ist schon länger da. Der fehlt jetzt leider gelb-rot gesperrt. Das war echt in der Defensive eine feste Stütze mittlerweile. Der ist schon seit 2018 da und hat sich dann letzte Saison so ins Team reingearbeitet.
Aber eigentlich auch ein klassischer Abwehrspieler, glaube ich, eigentlich, ne?
Ja, genau.
Spielt nur bei euch im Mittelfeld, glaube ich, ne? Im defensiven Mittelfeld, kann das sein?
Wer?
Kobalt?
Kobalt ist Viererkette, bildet der.
Ah ja, okay.
Also zumindest in dieser, genau. Kobalt und Bormuth bilden halt die Abwehr. Bormuth aus Düsseldorf gekommen und die verjüngen einfach erstmal hinten die Hintermannschaft so unfassbar, weil letzte Saison war halt oftmals das Problem mit Gordon und Pissot, so gern ich sie mag, die waren aber halt ein bisschen zu langsam. Und
sind auch schon im gewissen Alter halt, ne? Ja. Gordon ist jetzt auch schon 35.
Episode 33 und quasi allein die Abwehr ist ist rund erneuert und es funktioniert bisher ganz gut, auch dummerweise jetzt gegen Darmstadt leider nicht, aber grundsätzlich funktioniert ganz gut.
Ich glaube, euer Torhüter habt ihr auch ausgewählt.
Gersberg, genau, also Uphoff ist gegangen nach Freiburg.
Hat eine super Saison gespielt, alle 34 Spiele gemacht, in der ersten Saison, glaube ich, bei euch, ne?
Genau, also der hat eine super solide Saison gespielt, aber mit Gersbeck macht man, wie soll man das sagen? Ich glaube, auf dem Niveau in der zweiten Liga macht man mit Marius Gersbeck nichts falsch. Und der ist auch so ein ganz interessanter Typ, glaube ich. Da kann ich quasi auf die Kollegen auch von den Wildpark-Brotlern verweisen. Ja. Da ist ja, glaube ich.
Werde ich das Gespräch nach dem Spiel führen.
Mit dem Niklas. Und die hatten jetzt aktuell den Marius Gersbeck quasi zu Gast. Der ist. Kann man jetzt zu Hertha, kann man jetzt stehen, wie man will, aber das ist quasi so ein richtiges Kind der Kurve, geht auch privat, ging der früher zu Auswärtsspielen von Hertha, stand in der Ostkurve und das passt halt auch so, weil es ja so ein paar freundschaftliche Verbindungen nach Berlin gibt, passt der Torhüter dann auch ganz gut, obwohl er da in dem Podcast sagt, das war jetzt keine Entscheidung für den KSC, weil die eine Fanfreundschaft haben, sondern weil sie es angeboten hat.
Das heißt, beide Vereine haben sich einen Hertha-Torwart geholt sozusagen.
Ja, genau. Und Gersbeck war ein sehr guter Drittligatorwart in Osnabrück vor ein paar Jahren. Da war er ausgeliehen. Hat am Millerntor schon gespielt für Hertha 2013 bei dem Aufstiegs- oder da war Hertha schon aufgestiegen. Da stand er im Tor.
Ja, ich weiß, Sandro Wagner hat da noch ein Tor geschossen und so. Ich erinnere mich.
Ja, und Sammy Alagui und so.
Genau.
Genau, da stand er am Tor und ist ein guter Mann, also ein solider Mann für die zweite Liga. Aber es geht jetzt nach vorne im Endeffekt weiter. Man hat sich Goller ausgeliehen von Bremen, der macht es auch ganz gut für sein Alter auf der linken Seite. Eiche hat ihn jetzt, glaube ich, im letzten Spiel gegen Darmstadt erstmal rechts eingesetzt. Das hat nicht so funktioniert, dann ist er wieder rüber auf die linke Seite. Und wen man eigentlich auch als Neuzugang behandeln muss, der das hinter den Spitzen richtig gut macht, ist Kyung Rock, den ja alle noch kennen.
Ja, hatte ich dich auch drauf angesprochen, was ist mit dem eigentlich?
Der hat einen Kreuzbandriss, hat ganz lange gedauert, bis er sich wieder rangekämpft hatte, denn den muss man eigentlich wie einen Neuzugang bewerten, definitiv. Aber der macht seine Sache richtig gut im Teamgefüge. Der spielt so, ist so ein bisschen auf der 10 eingesetzt.
Ist auch schon wieder fast 2,5 Jahre weg beim FC St. Pauli.
Ja, genau.
Hatte ich jetzt auch gar nicht gedacht, als ich es gesehen habe.
Genau, also ja, und die ganze Mannschaft, das ganze Gefüge harmoniert, das macht extrem viel Hoffnung. Die Ergebnisse stimmen halt leider noch nicht. Auf wen man vielleicht noch eingehen müsste, wäre auf jeden Fall Jerome Gondorf, der jetzt auch fest da ist. Der ist ja quasi aus der Gegend und ist Kapitän. Und also ich finde es ganz gut alles. Und ja, genau, der darf jetzt wieder spielen. Einen Spieler sollte man vielleicht schon noch erwähnen, den Dominik Kota. Ähnliches Alter wie Finn Becker. Die sind, glaube ich, nur 2 oder 3 Monate auseinander. Mhm. Wieder ein Ergebnis der tollen Jugendarbeit vom KSC. Da kann man sich eigentlich seit Jahren drauf verlassen, dass da immer mal wieder einer nachkommt. Der hat sich auch ins Team reingebissen. Ich denke auch, dass der zurückkehren wird jetzt gegen St. Pauli. Der war auch gelb-rot gesperrt.
Mhm. Zuletzt. Alle Spiele mitgemacht.
Ja, genau. Und das Problem ist, wir müssen halt den Kobalt ersetzen jetzt. Und da bleibt eigentlich nur die Wahl zwischen Pissot und Gordon. Ich würde aber eher darauf tippen, dass der Gordy da irgendwie einen leichten Vorteil hat, weil der jetzt auch die letzten 3 Spiele im Kader war und der David eben nicht.
Okay. Ja, sind wir gespannt. Also das ist ja momentan auch immer so ein Rätselraten bei allen Vereinen, weil ja auch Schulle das so vorgibt, ja auch nicht ausrechenbar zu sein. Deswegen ist immer die Frage halt, ob der gegnerische Trainer halt seine Taktik, die er im Kopf hat, durchspielen lässt oder darauf reagiert natürlich irgendwie. Ne? Also wie wäre das bei euch auch eine Option, aus der Viererkette im Prinzip eine Dreier- bzw. eine Fünferkette zu machen? Oder wie ist da so die Spielphilosophie von Christian Eichner?
Ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube tatsächlich auch, dass Christian, also dass Eiche und Schulle so von der Philosophie her gar nicht so weit auseinander sind. Ich glaube, es hängt gerade aktuell so ein bisschen am zur Verfügung stehenden Mitteln so ein bisschen. Wie gesagt, dieses Pressing gegen den Ball mögen ja beide ganz gern. Das hat in Hannover super funktioniert. Damit haben sie jetzt auch Darmstadt total gestresst am letzten Spieltag. Und ja, also ich sehe da einen immer weiteren spielerischen Fortschritt und der wird sich sicherlich auch in unterschiedlichen Systemen irgendwann mal widerspiegeln, definitiv.
Ich habe gesehen, also das wird sicherlich auch so an den finanziellen Mitteln liegen sicherlich, weil es ja auch gesagt, Kreuzer wird nicht so einen großen Spielraum gehabt haben. Ich habe jetzt mal durchgezählt, ihr habt 23 Mann im Profikader, das ist gar nicht viel, ne?
Nee. Tatsächlich nicht. Deshalb meine ich ja, deshalb meinte ich, also die Neuzugänge sind direkt Stammspieler und da muss man halt direkt, wenn sich da jetzt 1, 2 Leute verletzen würde, wird es rein von der Qualität des Kaders und von der Tiefe des Kaders relativ eng werden. Und das Einzige, was ich halt hoffen kann oder hoffen will, dass man Christian und der Mannschaft quasi die Zeit gibt, aber da bin ich gerade relativ optimistisch, dass die sich da halt auch quasi finden können noch ein bisschen und dann gehe ich eine relativ, auch wenn es aktuell noch nicht damit danach aussieht, könnten wir einer relativ entspannten Saison entgegengehen.
Okay. Ja, verwundert mich jetzt ein bisschen die Aussage, weil es ja, wie gesagt, also ich sehe ja nur die bloßen Ergebnisse, die sprechen erstmal nicht dafür, aber so wie du es gerade geschildert hast, ist es ja auch eine ähnliche, da sieht man da ja auch große Parallelen zum FC St. Pauli ganz einfach. Es ist ein bisschen ein Überraschungsei bis jetzt oder wird das die Saison eventuell, ne?
Ja klar, es ist ein Überraschungsei, es gibt Höhen und Tiefen, also was man halt sagen muss, sie konnten halt jetzt, das Darmstadt-Spiel ist dafür so ein bisschen exemplarisch, dass sie halt dann so dumme Eier kassieren, das ist dann halt blöd, das ist dann halt auch irgendwie, irgendwann ist es dann halt kein Pech mehr in manchen Situationen und was mir halt so ein bisschen Hoffnung gibt, ist dann aber auch die Konkurrenz unter uns gesagt, sage ich mal.
Zwischen den beiden Mannschaften, oder?
Nee, die Konkurrenz, die wir unten drin haben, weil ich glaube, Braunschweig wird es extrem schwierig haben, Würzburg wird es extrem schwierig haben. Also das ist nichts, auf das man quasi setzen sollte, weil man immer nach sich selber gucken sollte. Aber also die Konkurrenz macht mir in dem Sinn so ein bisschen Hoffnung.
Okay. Ja. Also, um vielleicht mal das Sportliche abzuschließen, Jörn, was wäre denn dein Tipp für Sonntag? Also wir hatten ja, letzte Saison hatten wir 2-mal unentschieden, nochmal so als Einwurf. Wir hatten ein Zuhause 1-2-2, was ich nicht mehr als Ergebnis momentan nicht mehr sehen kann tatsächlich. Mhm. Auch ein ganz übles 2-2 übrigens. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Wir führten bis 85-0 und es war gefühlt wie eine Niederlage. Also das ging ja richtig, richtig auf den Keks, dieses Spiel. weil ihr da einfach in der 85. und 91. noch den Ausgleich, und zwar so dumme Gegentore eigentlich. Wir führten durch 2 Elfmeter von Diamantag aus und das war auch spielerisch sehr überlegen von uns bis zur 85. Minute halt. Und dann haben wir da das 2-2 nachher gekriegt.
Da erinnere ich mich sehr gut dran.
Ja.
ja, schwer zu sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass St. Pauli gewinnt, einfach deshalb, weil die sind schon ein, zwei Schritte weiter als Karlsruhe, also rein von der Entwicklung der Mannschaft her, die wirken so ein bisschen gefestigter. Und so der Auftritt im Derby, den fand ich dann nochmal ein Stück weit überzeugender als jetzt Karlsruhe gegen Darmstadt, sage ich mal. Karlsruhe, aber ich stelle mich tatsächlich, und da machen wir uns ja beide auch nichts vor, das hatten wir in den letzten Jahren öfter mal, die Spiele zwischen Karlsruhe und St. Pauli waren jetzt nicht die attraktivsten der Saison. Bestimmt. Und da habe ich tatsächlich Hoffnung, dass es also ein schönerer Kick geben könnte diesmal. Also, weil beide ja irgendwie draufgehen wollen und draufgehen, vorne den Ballführenden direkt angreifen. Und ich sag's mal so: Da sehe ich bei St. Pauli tatsächlich ein Stück weit die große Achillesferse. Hinten in der Abwehr, Spielaufbau, Jackson, Ziereis, ja. Und das ist nicht immer ganz sattelfest, sage ich mal.
Nee, auf gar keinen Fall. Das finde ich auch. Das habe ich auch als größte Schwachstelle jetzt so identifiziert. Und ich hoffe, dass James Lawrence da schnell bei 95% ist, um den Platz der Innenverteidigung, eines der Innenverteidiger zu übernehmen, weil da brauchen wir wirklich jemanden, der auch einen Spieler öffnen kann und wenn auch so resistent ist gegen hohes Pressing, dass da nicht alle in Konfusionen irgendwie kommen oder so, ne?
Ja, aber grundsätzlich, ich finde, wie gesagt, da finde ich auch extreme Fortschritte und das wird sich bei St. Pauli definitiv Richtung positiv entwickeln. Wenn man durch das Pressing den Ball immer weit weg vom Tor hält, kommt man da auch nicht in Verlegenheiten. Wobei ich jetzt, glaube ich, auch gelesen habe im Kicker heute aktuell, dass Schulle auch hinten mal ein bisschen gucken will, dass die Null steht demnächst. Von daher, ja. Ich bin gespannt und ich habe jetzt auch noch mal kurz geguckt, wegen der taktischen Ausrichtung. Also Viererkette ist bei Eiche diese Saison definitiv gesetzt gewesen. Er variiert extrem im Mittelfeld. Das kann mal mit 2 Sechsern sein, 2 Dreierketten. Also da ist er im Mittelfeld und in der Sturmausrichtung relativ variabel.
Okay. Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an. Sag doch trotzdem nochmal einen finalen Tipp, damit ich dich über Twitter bepöbeln kann oder auch nicht, oder du mich oder wie auch
immer. Karlsruhe fährt mit einem Punkt nach Hause in meinem Herzen, aber St. Pauli gewinnt 2-1.
Okay, ich setze auf ein 4-2 des FC St. Pauli. Ihr werdet auch zu euren Chancen kommen, auch zu euren Toren, aber wir werden das hoffentlich so effektiv wie gegen Heidenheim bestreiten. Deswegen sage ich einfach mal 4-2. Momentan ist da immer ein Spektakel und die Abwehr wird sich nicht so schnell festigen, als wir das vielleicht alle denken. So.
Ja.
Gut. Hast du noch was zum Sportlichen? Ansonsten würde ich noch mal ein, zwei andere Themen zum Verein ansprechen, die mir aufgefallen sind.
Ja, mach gern.
Okay.
Also sportlich können wir abhaken, glaube ich.
Genau. Sportlich haken wir erstmal ab. Ich habe gesehen, in den letzten Jahren verfolgt. Ihr habt ja seit 2018 angefangen, euer Stadion umzubauen. Kannst du da kurz mal sagen, wie es da bei euch aussieht?
Ja, also im Internet oder quasi man die damalige Gegengerade, also die Behelfstribünen, die Tribünen hinter den Toren sind gerade behelfsmäßig aufgebaut und die Gegengerade ist quasi fertig. Da gab es jetzt auch vor kurzem ein tolles Mannschaftsbild vom neuen Stadion oder vor der neuen Tribüne und jetzt geht es in die nächste Bauphase. Die nächste Tribüne wird gebaut und das ist alles im Gang. Das zumindest hat der ehemalige Präsident Ingo Wellenreuther auf den Weg gebracht. Also das Stadion wird gebaut. Zwar mit diversen Geburtsschmerzen hier und da, aber da sind wir eigentlich rein vom Bauen her auf einem guten Weg.
Das heißt, wann ist es abgeschlossen, das Ganze?
Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Das ist auch ein Langzeitprojekt, ne, glaube ich, ne?
Ja. Und ich hatte irgendwann, aber es ist schon eine Weile her, es geht, glaube ich, schneller voran, als man denkt, durch Corona sei Dank, weil man da irgendwie besser abbauen kann.
Ja, klar, weil halt viele Menschen auch wegfallen wahrscheinlich irgendwie und das nicht so als Hindernis wahrgenommen wird vielleicht, ne?
Ja, das kann sein, Mama. Ja.
Okay, gut. Also läuft alles, ist noch nicht fertig. In dem Zuge habe ich gesehen, dass es auch irgendwie vor ein paar Wochen zu einer Aktienausgabe bei euch gekommen ist, wo auch, glaube ich, Teile der Stadions finanziert werden. Wie ist es dazu gekommen?
Naja, die Aktienausgabe war schon länger geplant. Also unter gewissen Voraussetzungen. Das Problem ist, der KSC braucht Geld. Generell. Und ich glaube, wie bei ganz vielen Vereinen ist es dann aktuell so, dass die Corona-Pandemie quasi das gewisse Prozesse beschleunigt hat. Und Vereine wie den KSC in extreme Schieflagen bringt oder zu drohen bringt. Und ich glaube, das geht im ganzen Fußball ein Stück weit so, weil man quasi zwei Säulen hat. Zum einen drohten ja dann im Frühjahr die TV-Gelder wegzubrechen und aktuell kämpfen quasi alle mit den fehlenden Zuschauern. Ja. Ich fand, der KSC war da extrem bemüht und extrem kreativ. Da merkt man tatsächlich auch für den KSC, auf den KSC zugeschnittene gute Marketingarbeit, wo ich dann auch quasi wie so ein kleiner Lemming auch drauf angesprungen bin den ganzen Sommer über. Und zwar gab es unter anderem eine Unterstützerkarte, also man konnte Unterstützerpakete kaufen für 50, 100 und 200 Euro, glaube ich. Da hat man quasi so eine Kreditkarte zugeschickt bekommen, einen Unterstützerschal, der Name landet auf dem Mannschaftsbus in klein und man hat so, man hat in diversen Läden in der Innenstadt in Karlsruhe irgendwie so einen kleinen Bonus, zum Beispiel bei der einen Eisdiele eine Kugel Eis ist es, glaube ich, und bei der Cocktailbar den ersten Cocktail aufs Haus, irgendwie sowas. Ich habe mir jetzt die Konditionen nicht ganz genau angeguckt, weil das bringt mir jetzt in Hamburg nicht so viel. Da habe ich mitgemacht. Dann haben sie einen Blindkauf für Mitglieder angeboten für das neue Trikot.
Ich wusste noch nicht, wie es aussieht.
Genau, und man hat es blind gekauft, anstatt für 70 Euro für 50.
Okay.
Das fand ich auch gut, das habe ich natürlich auch gemacht. Und ich muss sagen, da habe ich alles richtig gemacht, weil das muss man mal sagen, also mit Abstand das allerschönste Trikot der zweiten Bundesliga hat dieses Jahr der Karlsruher SC.
Ist das so?
Es ist ein so großartiges Trikot, ich bin so schockverliebt. Ich weiß gar nicht, ich kann mein Glück gar nicht fassen, was ich da mit diesem Blindkauf getätigt habe.
Okay, verlinke ich nachher. Ich habe es selbst gerade nicht vor Augen, aber dann
müssen wir das sehen. Es ist blau-weiß, sehr schlicht gehalten, hat aber quasi im Brustbereich so ganz kleine strukturelle Optik in Form einer Pyramide, die wiederum zur Stadt auch gut passt.
Ja, genau. Das war ja auch lange Zeit mit drin und sogar am Vereinswappen bei euch.
Ne? Genau. Die Pyramide,
wenn ich mich recht erinnere. Hat mich ein bisschen schockiert damals. Das war so Mitte der 90er, kann das sein?
Ja, genau, weil da ja das Projekt KSC 2000 aufgerufen wurde, wo der Verein bis zum Jahr 2000 deutscher Meister werden wollte.
Ach, dafür stand die Pyramide, oder
ja,
was?
Ja, auch. Ja, das war im Rahmen dieser Marketingkampagne.
Und
im Jahr 2000 waren wir dann Regionalligist. So.
Das sah auch total scheiße aus, diese Pyramide.
Ja, natürlich. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vor allem, die hat dann irgendwie eine Farbgebung mit dazugegeben, mit der wir nie was am Hut hatten. Also, was heißt nichts am Hut? Die war halt blau und gelb für die badischen Fahnen wahrscheinlich, genau, aber es war trotzdem kacke.
Okay, ja, sehe ich auch so. Okay.
Ja, genau, und der Verein brauchte im Endeffekt Geld und das war jetzt auch quasi so eine Geschichte, über die dann der langjährige Präsident Ingo Wellenreuther gestolpert ist. Der musste jetzt während der Corona-Pandemie quasi zurücktreten auf Druck von außen. Mhm. Dessen Wahl war jetzt irgendwie schon auf der letzten Mitgliederversammlung äußerst knapp mit 51,9%. Also der Rückhalt war da jetzt auch bei den Mitgliedern nicht mehr ganz so da. Und das hat sich jetzt über Jahre aufgebauscht unter ihm. Irgendwie Eingriff ins operative Geschäft, irgendwie keinen guten Draht zu den Mitarbeitern.
Mit der Stadt im Clinch permanent, glaube ich.
Mit der Stadt im Clinch, genau. Und dann halt weil er halt auch CDU-Bundestagsabgeordneter ist und der Mentrup ist irgendwie SPD und eigentlich will er, alles kompliziert, lange Geschichten, da könnte man, glaube ich, ganze Nächte sich drüber unterhalten. Das Ende vom Lied war, dass er quasi, der Verein sollte in einer außergewöhnlichen Mitgliederversammlung zu so einer Planinsolvenz, da sollten die Mitglieder drüber abstimmen und es gab quasi ein Bündnis KST, das darauf keine Lust hatte. Die haben gesagt, wir verhindern die Insolvenz. Unsere Bedingung ist aber, dass Ingo Wellenreuther zurücktritt. Das wollte er dann am Anfang nicht, weil man ja natürlich auch drüber diskutieren kann, ob das jetzt ein super Weg ist, auf die Art und Weise.
Quasi. Das ist ja schon so ein bisschen Erpressung auch, ne?
Also. Ja, klar. Also, wie gesagt, ist jetzt vielleicht nicht die feinste englische Art gewesen. Aber es im Endeffekt war sehr viel Porzellan zerschlagen auf vielen Ebenen und der Ingo ist ja dann zurückgetreten und sein Vizepräsident wurde dann zum Präsidenten gewählt und Ja, jetzt
kann man davon sagen, wie das mit dem so ist? Ist das gut oder?
Ja, also ich finde ja, also die ersten Schritte sind ganz gut. Also die haben zum Beispiel diesen Aktienverkauf, der soll auf keinen Fall eben zweckentfremdet werden. Sie wollen halt solide Budgets und Etats haben und haben zumindest auf der Mitgliederversammlung, da war ich dabei und habe auch abgestimmt, haben sie quasi einen guten Gesamteindruck gemacht, fand ich schon, dass sie halt auf die Leute wieder zugehen wollen, dass sie die Leute mitnehmen wollen wieder und ja.
Okay, gut. Und wie gesagt, die Aktien sind jetzt ausgegeben. Weißt du, wie viele verkauft worden sind irgendwie? Und
ja, nee, tatsächlich aktuell nicht. Also sie sind noch nicht ausgegeben vollständig. Also die sollen aber unter anderem zum Ausbau.
Jörn, jetzt bist du ganz weit weg.
Hallo?
Ja, ja, ich glaube, du warst kurz vorm Mikrofon mit dem Daumen oder so.
Ja, das kann sein. Die sollen eben zweckgebunden verwendet werden und ich überlege tatsächlich, ist bei uns zu Hause eine große Diskussion zu Hause in der Familie, ob ich mir auch noch ein paar zulege. Die kann man nämlich schon für 24 Euro kaufen.
Das habe ich gesehen, ja. Und dann so als Schmuckurkunde an die Wand bei euch, oder?
Ja, genau. Und das okay. Hat ja beim FC St. Pauli auch gut geklappt. Mit dieser Kampagne damals auf St. Pauli machen wir das selbst, glaube ich, genau. Oder wie die hieß. Ja. Hier am 14. Oktober waren es 250.000 Euro von rund 700 Anlegern.
Mhm. Und wo ist da die Grenze? Weißt du das?
Ich weiß gar nicht, nee, tatsächlich nicht.
Okay,
gut. Ob es da eine Grenze gibt. Es gibt nur, warte mal, ich hab mir tatsächlich, siehst du mal, wie leicht ich zu haben bin. Ich gucke mir das gar nicht richtig an, sehe nur 24 Euro pro Aktie und denke mal, komm, da kaufe ich welche.
Bist ja auch schon für eine quasi Kugel Eis zu haben.
Ja.
Ja.
Pro Jahr sparen wir im Idealfall mindestens 1,5 Millionen Euro. Nee, dazu finde ich jetzt gerade nichts. Also damit habe ich mich nicht so gut beschäftigt.
Okay, wir können es auch dabei belassen. Also wenn jemand hier unter den Hörern KSC-Fan ist, noch eine Urkunde braucht, dann spendet an den Fanladen.
Ja, ich habe tatsächlich auch eine sehr schmucke quadratische Werbepostkarte vom KSC letzte Woche bekommen, wo ich nochmal quasi eindringlich darum gebeten werde, eine Aktie zu kaufen.
Ja, klar, natürlich. Ja.
Achso, genau, unter www.kscaktie.de, ne? Kann man sich genau, theoretisch und, wie informieren. Gesagt,
wer das nicht findet, da verlinke ich mal den Kontakt zu so ein paar Institutionen bei St. Pauli, die auch Geld dringend nötig haben. Nochmal vielen Dank auch an den magischen FC-Blog, die eine ganz tolle Aktion letzte Woche Freitag gemacht haben und da über 8.500 Euro eingenommen haben und das an vier ganz tolle Institutionen gespendet haben.
Sensationelle Aktion, wirklich. Da habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe, wirklich klasse Aktion von den Aktivistinnen des magischen FC-Blogs, vor allem wenn man die Gegenseite sieht, die pimmeln irgendwie rum mit doofen Trainingspostern und wir sammeln Spenden.
Ja, fand ich klasse. Das hat mich auch tief berührt und ich habe da auch gerne mit gespendet und fand das ganz toll. Definitiv. Manchmal liegt es so nah und ich fand es auch, man sah einfach, was wir bewirken können in ganz kurzer Zeit und ganz schnell und ja, fand ich ganz super. Das nur mal so zum Schluss. Hast du noch Schlussworte, Jörn? Wir sind schon ordentlich weit fortgeschritten
hier im Gespräch. Ich hab Schlussworte. Ich würde einfach nochmal betonen wollen, wie scheiße Corona für Fußballfans in Deutschland ist, weil ich habe mich so mega auf das Spiel gefreut. Oder ich freue mich jedes Jahr mega auf das Spiel St. Pauli gegen Karlsruhe. Meine Bezugsgruppe wäre jedes Mal da. Wir würden schon im Miller hocken und ein paar Bierchen trinken, uns unterhalten über alte Zeiten. Klappt alles dieses Jahr nicht. Ich hoffe einfach aufs nächste Jahr, dass es da wieder eine Begegnung gibt. Und
Kann ich
haltet durch. Haltet durch, Leute.
Ja, genau. Haltet alle durch. Dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Also uns fehlt allen ganz viel. Und gut, dass es uns erstmal so weit gut geht, dass es dir auch gut geht jetzt hier und dass wir zumindest so, wie soll ich sagen, unser Leben gerade leben können, auch wenn so ein paar Sachen, die uns wichtig sind, fehlen, ganz einfach. Ne?
Ja, das stimmt.
Gut, Jörn, dann danke ich dir für diesen wunderschönen Abend, für dieses Gespräch. Wünsche dir alles Gute im neuen Job. Und ich habe schon erwähnt, dass ich nächste Woche dann mit Niklas von den Bruddlern spreche im NDS-Gespräch.
Genau. Gut, Jörn. Super, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Danke fürs Gespräch.
Das wünsche ich dir auch. Und den HörerInnen wünsche ich eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.